Ja, hallo und auch guten Morgen erstmal von meiner Seite. Schön wieder bei euch zu sein, euch alle wiederzusehen. Danke, Fritz. Eine ganze Weile ist es her, dass ich das letzte Mal da war und der ein oder andere vielleicht hat sich auch schon gefragt, wo war ich denn so lange? Und wieder andere denken sich, sollte ich dich überhaupt kennen? Deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich bin Debbie, bin 22 Jahre alt und ich studiere am Theologischen Seminar Beröa in Erzhausen und bin im Normalfall jedes Wochenende hier in der Gemeinde, darf mein Praktikum hier machen und vor allem mich in der jungen Generation einbringen. Die letzten 2 Monate allerdings durfte ich ein Vollzeitpraktikum machen in einer anderen Gemeinde, einfach um mal was Neues kennenzulernen. Und ich muss sagen, das war eine gute Zeit mit vielen wertvollen Erfahrungen und ich durfte vor allem coole Menschen kennenlernen und Beziehungen knüpfen. Und besonders ans Herz gewachsen sind mir Familien, bei denen ich gewohnt habe. Ich durfte in der Zeit bei verschiedenen Familien wohnen und fast alle davon hatten Kinder. Und in jeder noch so wundervollen und harmonischen Familie, gerade wenn Kinder da sind, gibt es unter Geschwistern immer mal wieder Streit und Eifersucht. Eifersucht ist auch was ganz Schlimmes bei Kindern. Und die eine Familie, die hatte 2 Töchter, eine 5-Jährige und eine 2,5-Jährige. Und wenn die Ältere was machen durfte oder was gekriegt hat, dann war es ganz klar, dass die Jüngere das auch unbedingt braucht und unbedingt machen muss, weil sonst könnte sie ja zu kurz kommen. Das geht natürlich gar nicht. Und ganz typisch für Geschwister ist zum Beispiel auch folgende Situation, die wir uns jetzt anschauen.
Schluss jetzt, ihr zwei. Ich habe die Nase voll von eurem Gezanke. Wo ist das Problem?
Wir haben mehr als ich. Stimmt nicht.
So, jetzt habt ihr beide gleich viel.
Jetzt hat sie mehr. Stimmt gar nicht. So.
Kinder sind doch was Herrliches. Ja, aber das, worüber wir lachen und schmunzeln können, das hat einige Eltern bereits schon zahlreiche Nerven gekostet. Und das alles, weil Kinder irgendwie so schnell die Angst haben, dass sie zu kurz kommen. Da sind die beiden Geschwister und ich bin mir sicher, keiner von den beiden wäre verhungert. Aber sie haben das Gefühl, sie müssten verhungern und als würden sie zu kurz kommen. Als wäre nicht genug für sie beide da. Und es kann alles Mögliche sein, genug Essen, genug Spielzeug, aber auch genug Liebe und Aufmerksamkeit. Ist wirklich genug für beide da. Aber ich glaube auch, wenn man kein Kind mehr ist, kennt man diese Angst. Diese Angst, zu kurz zu kommen. Und in mancher Hinsicht ist diese Angst und die Frage, die damit verbunden ist, ist denn genug für alle da, ja auch irgendwo berechtigt. Wie ist das denn? Gibt es in Deutschland genug Platz, genug Wohnungen, genug Arbeit, genug finanzielle Mittel für alle Menschen, die hier wohnen? Vor allem seit den ganzen Flüchtlingswellen. Gibt es genug für uns alle? Kommt da jemand zu kurz oder nicht? Und rein theoretisch betrachtet, wäre nicht eigentlich genug Essen für alle Menschen auf dieser Welt da, sodass niemand hungern müsste? Ist genug da für alle oder nicht? Kommt da jemand zu kurz? Und das ist genau die Frage, um die es heute auch gehen wird. Ist genug für alle da? Denn auch in Bezug auf Gott ist das eine sehr berechtigte Frage und kann manchmal existenziell sein. Haben wir nicht manchmal auch Angst, bei Gott zu kurz zu kommen? Was passiert denn, wenn Gott unsere Bitten und Gebete nicht erhört? Wenn Dinge anders laufen, wie wir sie uns vorstellen? Haben wir da nicht auch manchmal das Gefühl, dass wir zu kurz kommen und benachteiligt sind im Gegensatz zu anderen? Als wäre nicht genug für alle da? Nicht genug für mich? Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, in der es genau um diese Frage geht. Ist genug für alle da? Von Gottes Segen, seiner Liebe, seiner Aufmerksamkeit? Kann eigentlich überhaupt jeder Christ sein? Kann jeder zu Gott gehören? Ist genug für alle da? Und bevor wir uns diesen Bibeltext durchlesen, will ich einfach noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du mitten unter uns bist und dass du heute zu uns sprechen willst. Und ich bete, dass du uns hilfst, unsere Herzen weit aufzumachen, auch meins, mach mein Herz weit auf, dass wir wirklich von dir hören und von dir lernen und von dir empfangen dürfen und verstehen dürfen, was du uns heute sagen willst. In deinem Namen. Amen. So, ich lese aus Markus 7, die Verse 24 bis 27 und ihr könnt hier mitlesen. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, die ihren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Was passiert hier? Warum um alles in der Welt wehrt Jesus diese Frau ab? Sagt Jesus hier gerade, dass nicht genug für alle da ist und dass sie leer ausgehen muss und er ihr nicht helfen kann? Ist das der Jesus, den wir kennen? Passt das in dein Bild, das du von ihm hast? Jesus war Jude. Und Juden, die Israeliten, die waren seit Ewigkeiten das Volk, das Gott auserwählt hatte. Damals hat Gott zu Israel gesagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und so war es auch. Und so ist es seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Und Teil von diesem Volk zu sein, das konnte man nur, wenn man hineingeboren wurde. Zwar findet man im Alten Testament einige Ausnahmen und es gibt auch Andeutungen, dass es nicht für immer so bleibt, aber in der Lebenswelt, wo diese Geschichte spielt, war es ganz klar, dass nur Juden, nur die Leute, die hineingeboren wurden in das israelitische Volk, dazugehören können. Sonst keiner. Und in dem Text gerade, in Vers 26, haben wir aber gelesen, die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Und auch die Gegend, in der Jesus unterwegs war, die Stadt Tyros, das war kein jüdisches Gebiet. Das war durch und durch heidnisch. Diese Frau hatte rein gar nichts mit dem Judentum am Hut. Und das bekommt sie von Jesus hier zu spüren. Was für uns so viel Unverständnis auslöst. Wir verstehen das nicht. Warum wehrt er hier sie ab? Unser sonst so liebevolle und mitfühlende Jesus, der eigentlich gerne Kranken hilft und immer für Menschen da ist, wehrt auf einmal diese Frau ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das ist die Begründung dafür, warum er sie abwehrt. Es ist ein Bild, das jeder von uns irgendwo wahrscheinlich auch nachvollziehen kann. Es ist alltäglich. Wenn es Essenszeit ist und die Familie sich um den Essenstisch versammelt, dann werden die Hunde gefüttert. Nein, natürlich nicht. Die Kinder müssen satt werden. Als erstes werden die Kinder satt. Es wäre fatal, das Brot von den Kindern zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Weil dann kämen die Kinder zu kurz. Und die Kinder sind doch erstmal das Wichtigere, oder? Mit den Kindern sind hier die Juden gemeint. Die Juden bezeichneten sich selber als Söhne oder Kinder Gottes und werden auch so in der Bibel immer wieder genannt. Das heißt, dass Jesus die Frau hier mit einem Hund vergleicht. Und ich kann euch sagen, das war zu der damaligen Zeit leider kein netter Vergleich. Wenn ein Schwabe zu dir Dackel sagt, also der Hund Dackel, dann ist das auch kein netter Vergleich. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn er dich Halbdackel nennt. Man sollte eigentlich meinen, ein Halbdackel ist nur die Hälfte von einem Dackel und nur halb so schlimm, aber ein Halbdackel ist viel schlimmer, weil dann hat es nicht mal zum Dackel gereicht. Du bist nur ein Halbdackel. Das ist eine ganz schlimme Beschimpfung. Und so in etwa kann man sich das auch mit dem Wort Hund vorstellen. Es ist keine nette Bezeichnung. Im gesamten Alten Testament wird der Hund nur negativ dargestellt. Er ist ein verächtliches Tier, das sich von Abfall ernähren muss und herumstreift. Und als wäre das nicht genug, benutzten die Rabbiner, also die Gelehrten des Volkes, dieses Wort Hund, ähnlich wie die Schwaben, als Schimpfwort für die Heiden und Gottlosen. Jesus lässt sich hier ganz deutlich wieder spüren, du gehörst nicht dazu. Und wenn man es ganz genau nimmt, beschimpft er sie hier mehr oder weniger ein bisschen. Auch wenn es natürlich stimmt, dass sie eine Heidin ist. Und trotzdem, mein Bild von Jesus wird hier definitiv gesprengt. Und ich wünschte, ich hätte eine bessere Nachricht für euch, aber bei Matthäus finden wir einen Bericht über genau dieselbe Geschichte. Und der ist auch nicht unbedingt positiver. Im Gegenteil, hier ist Jesus noch viel härter zu der Frau. Er ignoriert sie vollkommen. Sie kommt, wirft sich ihm zu Füße und er geht einfach weiter. Erst als die Jünger ihm sagen, Jesus, tu doch was, hilf doch dieser Frau, reagiert er. Und selbst dann wehrt er sie ab mit genau denselben Worten, die wir hier sehen. Also wäre ich damals ein Jünger gewesen, ich hätte wahrscheinlich mit vollkommenem Unverständnis darauf reagiert und hätte ihn gefragt, was das soll und ihm Vorwürfe wahrscheinlich sogar gemacht, auf meine überhebliche Art. Jesus, du kannst der Frau doch nicht einfach nicht helfen, was ist denn los mit dir? Aber haben wir denn wirklich das Recht dazu? Haben wir wirklich das Recht dazu, so zu reagieren? Eigentlich nicht, oder? Und trotzdem ist ja irgendwie unser Unverständnis und die Frage, warum ist er so hart zu ihr, berechtigt? Wir verstehen es ja wirklich nicht. Warum schließt er sie aus? Und auch auf die Frage finden wir bei Matthäus eine Antwort. Zumindest die deutlichere Antwort. Denn als die Jünger Jesus dazu drängen, der Frau zu helfen, sagt er zu ihnen, also zu den Jüngern, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Hier ist die Antwort. Jesus sagt, das ist nicht mein Auftrag. Ich bin für Israel gekommen, für das auserwählte Gottesvolk, nicht für alle Menschen. Aber kann es wirklich sein? Leben wir unseren Glauben so falsch? Haben wir in Wirklichkeit gar kein Recht dazu zu gehören? Ist tatsächlich nicht genug für alle da? Lasst zuerst die Kinder satt werden, hat Jesus gesagt. Nicht nur die Kinder, aber zuerst die Kinder. Jesus schließt nicht aus, dass die Heiden was bekommen, dass die Hunde satt werden dürfen. Aber er stellt klar, in welcher Reihenfolge sie satt werden dürfen. Sie sind bevorzugt, die Kinder. Sie haben ein Vorrecht, eine Sonderstellung. Sie gehören an den Tisch und die Hunde gehören unter den Tisch. Aber heißt es denn jetzt, dass genug für alle da ist? Oder was heißt es denn jetzt genau? Und wie reagiert überhaupt diese Frau auf die ziemlich harten Worte von Jesus? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wieder Markus 7 und ich lese ab Vers 28 bis 30. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Es war um die Weihnachtszeit, als ich Zeuge wurde von einer Situation, die ziemlich genau diesem Bild entspricht, in dem Jesus und die Frau hier reden. Mein Bruder hat nämlich nicht nur eine kleine einjährige Tochter, sondern auch einen Hund. Meine Nichte sitzt da also am Tisch und isst genüsslich ihr Milchbrötchen, kaut da drauf rum und direkt neben ihr, treu an ihrer Seite, ganz hungrig natürlich, unter dem Tisch, ist der Hund. Und natürlich krümelt sie, während sie ihr Milchbrötchen isst. Kinder krümeln nun mal. Und manchmal gibt sie dem Hund sogar freiwillig was ab, weil sie weiß, dass sie nicht zu kurz kommt, wenn sie ein bisschen was abgibt. Also sitzen die beiden da und essen quasi gemeinsam. Gleichzeitig. Und dann plötzlich passiert was. Sie will dem Hund gerade wieder ein Stückchen abgeben von ihrem Brötchen, als ihr das komplette Brötchen aus der Hand flutscht. Und der Hund freut sich natürlich gewaltig über dieses Missgeschick, freut sich, dass er ein bisschen größeren Brocken abgekriegt hat, als er eigentlich hätte sollen. Und sie sitzt nur da mit verdutztem, schockiertem und leidendem Gesichtsausdruck. Und jetzt muss sie deswegen hungern. Nur weil der Hund ein bisschen eine größere Portion gekriegt hat? Natürlich nicht. Mama hat immer genug für Essen da, oder? Mama holt einfach was Neues raus und gibt es ihr. Niemand kommt zu kurz und am Ende sind beide satt. Und wahrscheinlich denkt sich die Frau in unserer Geschichte das ganz ähnlich. Die Kinder würden niemals zu kurz kommen. Da ist was für uns Heiden drin. Da sind ein paar Krümel und auch ein paar größere Brocken für die Hunde mit drin. Notfalls holt Mama eben Nachschub. Und deshalb lässt sie sich nicht so einfach unterkriegen. Sie lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Sie ist hartnäckig und gleichzeitig demütig. Sie fühlt sich nicht durch die Aussage von Jesus beleidigt, weil sie genau weiß, wie ihre eigentliche Stellung ist. Sie weiß, dass ihr nichts zusteht. Und deswegen antwortet sie Jesus und bleibt dabei in dem Bild. Sie akzeptiert, dass sie der Hund ist, der nicht zum auserwählten Volk gehört und sich vom Abfall ernähren muss. Sie akzeptiert's. Und deswegen sagt sie und ist dabei, wie ich finde, einfach super intelligent: Wenn Kinder essen, dann krümeln sie. Und die Krümel kriegen die Hunde. Aber nicht erst dann, wenn die Kinder fertig gegessen haben, sondern dann, wenn sie runterfallen. Oder wer hebt schon die Krümel auf und gibt sie dem Kind? Ganz klare Sache, die Krümel, die runterfallen, sind für die Hunde. Und damit fordert sie Jesus heraus und sagt: Es ist doch genug für alle da, oder? Die Juden, die kommen schon nicht zu kurz. Da ist noch was für uns Heiden drin. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt. Gott hat doch mehr als genug auf Lager. Gott ist doch groß genug, um uns alle gleichzeitig satt zu kriegen, oder? Und Jesus gibt ihr natürlich recht. Wie sollte er auch anders? Er ändert seine Meinung und sagt ihr, sie kann nach Hause gehen und dass ihre Tochter gesund ist. Und als die Frau nach Hause kommt, ist es auch tatsächlich der Fall. Die Tochter ist geheilt. Und damit der eindeutige Beweis: Es ist genug für alle da. Und an dieser Stelle könnten wir jetzt eigentlich einen Schlussstrich ziehen und einen Haken an die Geschichte setzen und sagen: Okay, verstanden und abgehakt. Es ist genug für alle da. Verrückt, wie das früher war und wie sich diese Frau da echt Rechte erkämpfen musste, die für uns heute so selbstverständlich sind. Aber ist es denn wirklich richtig so, dass es für uns so selbstverständlich ist? Und überhaupt, wie konnte Jesus seine Meinung denn ändern? Ist das nicht inkonsequent? Widersetzt er sich nicht eigentlich seinem Auftrag damit? Und um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir uns nochmal die Hintergründe und vor allem den Kontext der Geschichte ein bisschen anschauen. Also zurück zum Gottesvolk, zum auserwählten Gottesvolk. Teil von diesem jüdischen, von diesem israelitischen Volk zu sein, bedeutet es, dass man gewisse Regeln einhalten muss, die Gott aufgestellt hat. Und das Alte Testament, vor allem Levitikus, also das dritte Buch Mose, ist voll davon mit Vorschriften und Regeln und Geboten, an die sich ein Jude halten sollte. Und ganz weit oben auf der Liste steht, sich nicht zu verunreinigen. Juden unterschieden in ihrem Leben immer zwischen rein und unrein. Und ihr ganzes alltägliches Leben richtete sich danach aus, nicht unrein zu werden oder, wenn sie irgendwo unrein wurden, sich natürlich wieder zu reinigen. Bestimmte Speisen waren verboten, sowas wie Krankheiten, Geschlechtsverkehr, Menstruation, alles beforderte irgendwie einen bestimmten Umgang damit und irgendwelche Rituale, damit man nicht unrein ist. Die Frau in unserer Geschichte ist allein schon durch ihre Herkunft unrein. Sie als Nichtjüdin, als Heidin, ist durch und durch unrein. Einfach, weil sie kein Jude ist. Und auch, dass Jesus sie als Hund bezeichnet, unterstreicht das. Denn ähnlich wie die Schweine sind auch die Hunde unreine Tiere. In diesem einen Wort Hund steckt so viel, was der Frau sagt: Du gehörst eigentlich nicht dazu. Aber wir wissen ja, dass Jesus am Ende seine Meinung geändert hat. Und da stellt sich die Frage, warum? Und da wird jetzt der Kontext spannend. Denn direkt vor unserer Geschichte findet ein Streitgespräch statt zwischen Jesus und den Pharisäern, also den Gelehrten des jüdischen Volkes. Die Pharisäer waren immer damit beschäftigt, sich an diese Regeln zu halten und an diese Gebote, sich nicht zu verunreinigen. Und sie erwischten die Jünger von Jesus dabei, wie sie was taten, was eigentlich verboten war, was sie verunreinigt. Und sie stellen Jesus zur Rede: Wieso halten sich deine Jünger nicht an unsere Vorschriften? Sie verunreinigen sich, das darf nicht sein. Und dann entsteht eine Diskussion, die damit endet, dass Jesus in aller Öffentlichkeit Folgendes sagt. Hier ist es: Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Seinen Jüngern erklärt das direkt danach auch nochmal. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Nach all den Jahren, in denen die Juden nach ihren Vorschriften gelebt haben, erklärt Jesus jetzt hier, dass die Art von Reinheit, die sie leben, gar nicht rein ist. Rein ist nicht mehr rein, weil nicht mehr die äußerliche Reinheit zählt, sondern die innerliche Reinheit, die Reinheit des Herzens. Und indem er die kranke Tochter der Frau heilt und ihr ihre Bitte gewährt und sie nicht ausschließt, weil sie nicht zum Volk gehört, unterstreicht er diese neue Definition und das Urteil, das er hier getroffen hat. Er sagt, entscheidend ist das Herz, nicht die äußerlichen Taten oder die Zugehörigkeit oder irgendwas. Entscheidend ist das Herz. Und gleichzeitig heißt es aber natürlich auch, es reicht nicht, hin und wieder das Richtige zu tun. Das Herz ist entscheidend. Und das gilt auch für uns heute noch, natürlich. Manchmal glauben wir, dass es genügt, wenn wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen, uns halbwegs an die Gebote halten. Aber das genügt nicht. Nicht das Äußerliche zählt, sondern das Innerliche. Und es genügt auch nicht, in eine christliche Familie hineingeboren zu werden. Nicht die Zugehörigkeit zählt. Das Herz ist entscheidend. Also, wie steht's um dein Herz? Das ist die entscheidende Frage. Nicht das, was du tust, zählt, nicht dein Umfeld, nicht deine Herkunft. Wie steht es um dein Herz? Als die Frau mit ihrer Bitte zu Jesus kommt, spricht sie ihn mit Herr an. Und in diesem Wort Herr steckt ein Bekenntnis. Sie glaubt. Sie glaubt an Jesus, an Gott, daran, dass es ihm möglich ist, ihre Tochter zu heilen. Daran, dass Gott genug für alle hat, auch für sie, unreine Heidin. Sie glaubt, ihr Herz glaubt oder hofft zumindest. Auch wenn sie genau weiß, wie ihre Stellung vor Gott ist. Sie, die Hündin. Aber sie glaubt. Und das war entscheidend. Und das ist es auch, was heute noch entscheidend ist. Was die Frau und niemand damals ahnte, ist, dass Jesus es später ein für alle Mal möglich macht, dass alle zum Volk gehören können, zum Volk Gottes. Das, was für uns heute so selbstverständlich ist, war damals fremd. Diese Geschichte, das war nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ein Vorgeschmack darauf, dass es sich ändern würde und dass Gott nicht mehr nur der Gott vom auserwählten Volk ist, sondern der Gott von allen Menschen. Das auserwählte Volk ist vielleicht immer noch das auserwählte Volk. Aber alle anderen können auch dazu gehören. Und wie? Durch ihren Glauben. Jesus ist der Sohn Gottes, kam als Mensch auf diese Erde, war vollkommen ohne Schuld, ohne Fehler. Er war wirklich rein. Äußerlich und innerlich vollkommen rein. Und weil er das war, konnte er das Unmögliche möglich machen. Nämlich die Strafe für die ganze Schuld und die Dinge, wo unser Herz unrein ist, auf sich zu nehmen. Und diese Strafe war der Tod. Und indem er für uns starb, an meiner und an deiner Stelle, ist es möglich, dass wir zum Volk Gottes dazugehören können. Dadurch ist es möglich, dass wir Beziehung zu ihm haben dürfen. Dadurch ist es möglich, dass wir ein ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod haben dürfen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder. Alle. Nicht nur die Juden. Entscheidend, der Glaube. Dein Herz. Keine Äußerlichkeiten. Also, wie steht's um dein Herz? Wie steht's um deinen Glauben? Kannst du Jesus genau wie diese Frau als Herr anreden und so auch deine Bitten vor ihn bringen? Oder bist du manchmal vielleicht versucht, ganz ähnlich wie die Pharisäer, dich auf Leistungen oder Zugehörigkeit zu berufen? Aber die Pharisäer, sie beriefen sich nicht nur auf Äußerlichkeiten und Leistungen. Viel schlimmer ist, dass für sie alles selbstverständlich war. Es war für sie so klar, dass sie zum auserwählten Volk gehören, dass es selbstverständlich wurde und sie wurden überheblich. Nach außen hin hielten sie schön, brav und fromm ihre Regeln ein. Aber ihr Herz war stolz und überheblich. Und was das angeht, wird die Frau in unserer Geschichte in so einem krassen Kontrast dargestellt, dass es einfach heraussticht. Sie beruft sich nicht auf Eigenleistung. Sie weiß genau, wer sie ist und was ihr zusteht. Sie weiß, dass ihr nichts zusteht. Keine Sonderstellung, keine Vorrechte, gar keine Rechte. Sie ist bereit, sich selber zu demütigen und sich als Hund zu bezeichnen. Und gleichzeitig spricht sie Jesus voller Vertrauen und Glauben als Herr an. Und das ist es, was mich an dieser Geschichte wirklich fasziniert. Die Haltung der Frau, diese Mischung aus Demut und doch Hartnäckigkeit. Die Gemeinde, in der ich die letzten 2 Monate war und Praktikum machen durfte, ist noch relativ jung. Gerade heute feiern sie ihren 2. Geburtstag. Und dadurch haben sie auch ganz viele Menschen, die irgendwie nicht so viel mit Glauben am Hut haben. Für die Glaube und Gott noch irgendwie ein paar Fragezeichen offen hat, die noch auf der Suche sind. Menschen, die nicht unbedingt aus einem christlichen Umfeld kommen oder seit Jahrzehnten lang glauben. Und in diesen 2 Monaten, wo ich da war, durfte ich jede Woche in eine Hauskirche gehen. Eine Hauskirche ist sowas wie ein Hauskreis oder eine Kleingruppe. Einfach eine kleinere Runde von Menschen, wo man sich trifft, austauscht und Freundschaften aufbauen kann. Eine geniale Sache. Also ein bisschen Schleichwerbung am Rande. Wenn ihr noch keine Kleingruppe habt, sucht euch eine. Es ist wirklich genial. Auf jeden Fall gab es in dieser Hauskirche, in der ich war, einen Mann, der in den letzten Jahren viel mit dem Islam zu tun hatte und einfach stark davon geprägt war. Und das liefert natürlich immer spannenden Stoff zum Reden und Diskutieren. Und es gab eine Sache, mit der er mich wirklich nachdenklich gemacht hat und wo ich ihm auch irgendwo ein Stück weit zustimmen muss. Er meinte nämlich, dass er ein bisschen das Gefühl hat, dass uns Christen im Gegensatz zu den Muslimen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Dass wir Gott manchmal so klein machen und fast schon menschlich darstellen. Und ja, natürlich ist unser Umgang mit Gott ein anderer als der mit dem Islam, weil unser Fokus so stark auf persönlicher Beziehung mit ihm liegt. Und trotzdem, passiert es nicht ganz schnell auch mal, dass unser Gottesbild irgendwie in Schieflage gerät und unser Gottesbild irgendwie verweichlicht wird? So verweichlicht, dass wir vielleicht gar nicht mehr mit der Härte, die Jesus hier an den Tag legt, umgehen können. So verweichlicht, dass wir manchmal anfangen, uns selbst für Gott zu halten und uns über ihn stellen. Ich glaube, wir sind manchmal in Gefahr, Gott folgendermaßen zu behandeln.
Guten Tag, ich bin Gott. Dein Herr, ich habe einen Wunschautomat. Was kann ich für dich tun?
Gott, der Wunschautomat. Gott ist natürlich kein Wunschautomat. Und das ist sehr übertrieben und überspitzt und provokativ dargestellt. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Fangen wir nicht manchmal an, Gott tatsächlich ein bisschen so zu behandeln, als wäre er nur für uns da? Fangen wir nicht manchmal an zu denken, dass Gott nur unsere Wünsche erfüllen muss, damit es uns gut geht und wir ein erfülltes Leben haben? Und dann werden wir auch noch sauer auf Gott, wenn die Dinge nicht so laufen und er unsere Bitten nicht erhört. Aber haben wir dazu wirklich das Recht? Und ich kann euch sagen, ich kenne das von mir nur zu gut. Es gibt Dinge in meinem Leben, da wünsche ich mir so sehnlichst, dass Gott was tut und eingreift. Dass er die Situation verändert. Und ich weiß aus tiefstem Herzen, ich weiß es, dass er es kann. Es ist ihm möglich, aber er tut es nicht. Aber so oft schaffe ich es dann nicht, ihm mit dieser Haltung der Frau, mit Demut und Hartnäckigkeit zu begegnen. Nein, ich reagiere mit Unverständnis, weil ich es ja wirklich nicht verstehe. Es wäre so einfach für Gott, was zu ändern, ein Schnippen und alles wäre anders. Aber er tut es nicht. Und dann werde ich ganz ähnlich anstrengend wie die beiden Geschwister vom Video am Anfang. Ich gönne den anderen nichts mehr. Ich denke, dass ich nicht genug habe und zu kurz komme. Und jeder andere, der hat genug. Und jeder andere, Gott kümmert sich um den und erfüllt ihre Wünsche und ihre Bitten, aber meine natürlich nicht. Und ich bin wieder die Einzige, die nur zu kurz kommt. Und dann werde ich wütend und klage Gott an. Das Anklagen ist auch gar nicht das Problem. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir, dass die teilweise nur so vor Anklage strotzen. Und da sie in der Bibel gelandet sind, scheint es ja irgendwo okay für Gott zu sein. Aber so oft ordnet sich der Autor von einem Psalm, von seinem Gebet, am Ende Gott unter. Diese Autoren sagen ganz oft, ja, die Umstände sind mies, mein Leben läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle und Gott, ich verstehe es nicht, warum du es zulässt und du nicht eingreifst. Aber du bist größer als alles und jeder und du weißt, was du tust. Und du wirst dafür sorgen, dass ich nicht zu kurz komme. Und du wirst meine Bitte auf deine Art und Weise erhören. Die Autoren der Psalmen, die hörten nicht auf, Gott mit ihren Anliegen in den Ohren zu liegen. Aber sie wurden nicht überheblich und behandelten Gott, als wäre er irgendein Wunschautomat oder als wäre er ihnen was schuldig. Hast du das Vertrauen und die Demut, Gott Gott sein zu lassen und zu glauben, dass du nicht zu kurz kommst? Die Geschichte der Frau zeigt uns, ja, es ist genug für alle da, definitiv. Gott kann deine Bitten erhören, aber er muss es nicht. Gott ist immer noch Gott und so sollten wir ihm auch begegnen. Es ist sein Recht, Dinge zu tun und zu lassen und es steht uns nicht zu, selbst Gott spielen zu wollen. Es ist genug für alle da. Und zumindest was diese eine Sache angeht, kommt wirklich niemand zu kurz, wenn man es denn nur möchte. Jeder Mensch auf dieser Welt, unabhängig von seinem Stand in der Gesellschaft, seinen Leistungen, seiner Herkunft, unabhängig von allem, hat die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott zu haben und zu seinem Volk dazuzugehören, ewiges Leben zu haben. Und entscheidend dafür ist nur der Glaube. Was das angeht, ist wirklich genug für alle da. Aber es ist reine Gnade, dass wir dazugehören dürfen, obwohl wir nicht hineingeboren wurden. Es ist eben nicht selbstverständlich. So wie es auch nicht selbstverständlich ist, dass Gott alle unsere Bitten erhört. Wir dürfen nicht anfangen, die Dinge für so selbstverständlich zu nehmen, dass wir überheblich werden und uns über Gott stellen. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Haltung Gott gegenüber im Moment? Mit welcher Haltung betest du? Bringst du Gott deine Bitten? Und wie reagierst du, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorstellst? Bist du bereit, dich wie die Frau zu demütigen und zu sagen, ich weiß, es steht mir nicht zu? Und dann aber zu sagen, ich weiß, es steht mir nicht zu, aber ich weiß, du kannst es. Dir ist es möglich. Und vielleicht hast du gerade ganz konkret ein Beispiel vor Augen, wo du in deinem Leben Gott um was bittest und er einfach auf sich warten lässt. Vielleicht betest du für eine Arbeitsstelle, dafür, dass du endlich geheilt wirst. Vielleicht auch für einen Lebenspartner, für Freunde, für irgendwas. Was auch immer es ist. Mach die Frau zu deinem Vorbild. Ihre Haltung Gott gegenüber. Ihre Demut. Sie weiß, wer sie ist. Sie weiß, dass Gott Gott ist. Sie weiß, dass er alles kann. Aber sie weiß auch, dass sie ihre Rechte gegenüber ihm hat. Und ihre Hartnäckigkeit. Sie gibt nicht auf, sondern glaubt und vertraut, dass Gott sie nicht zu kurz kommen lässt. Und sie bittet Gott erneut, ohne sich über ihn zu stellen. Und ich lade euch ein, einfach mit mir aufzustehen jetzt und zusammen zu Gott zu beten. Wir werden auch gleich nochmal ein Lied singen und haben da die Zeit, dass jeder persönlich echt Gott seine Bitten bringt. Und ich lade euch wirklich ein, das mit der Haltung der Frau zu tun, mit Demut und mit Hartnäckigkeit. Aber vielleicht bist du auch hier und du merkst, du kannst das gerade nicht. Und du merkst, deine Haltung Gott gegenüber ist vielleicht in letzter Zeit falsch. Und du kannst das nicht so einfach ablegen. Und dann lade ich dich ein, bring das auch zu Gott, weil ich glaube, dass er dein Herz verändern kann. Weil ich glaube, dass Gott trotzdem noch dein Gott ist, egal wie du ihn behandelst. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns. Danke, dass du ein Gott bist, der über allem steht. Und du siehst, wie schnell es passiert, dass wir die Ehrfurcht vor dir verlieren und dich so klein machen und uns über dich erheben wollen. Und Jesus, da, wo unsere Herzen falsch sind, wo wir dir mit einer Haltung begegnen, die nicht gut ist, bitte zeig uns das und weiß uns das auf. Und wir wollen dich echt um Vergebung beten und darum bitten, dass du unsere Herzen neu machst, dass du sie neu demütig machst. Und trotzdem glauben wir, dass du es tun kannst. Lehr uns, hartnäckig zu sein und gleichzeitig demütig. Und du kennst unsere Bitten, du kennst unsere Gebete, da wo wir auch das Gefühl haben, dass du nichts tust, hilf uns, dir mit Ehrfurcht zu begegnen, zu sagen, du bist Gott und dir ist es möglich und ich stehe hier vor dir und ich bringe deine Bitte erneut. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir immer zu dir kommen dürfen mit allen Bitten. Und dass du sie gerne erhörst, auch wenn du es nicht musst.